Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt einen schönen guten Abend. Zu den nicht ganz unwichtigen Gepflogenheiten einer demokratischen Politikkultur gehört eine Kommunikation, die andere zu Wort kommen lässt und die eine Diversität von Meinungen akzeptiert. Joe Biden, seit gestern President-elect, will genau für diese Kultur stehen und wendet sich damit, ohne es explizit auszusprechen, gegen die Politik des noch amtierenden Präsidenten Donald Trump. So sehr er mit seiner Rede gestern einen Ausblick auf eine bessere Zukunft ohne Spaltung, ohne Dämonisierungen, ohne Hass geben wollte, so sehr wurde aber auch klar, dass vielleicht gar nicht er gewählt wurde, sondern Donald Trump abgewählt wurde. Die Präsidentschaft Donald Trumps und auch das Phänomen müssten als weltpolitisch paradigmatischer Ernstfall im Blick auf die langfristige Zukunft analysiert werden, so sagte es nach den Wahlen der seit 30 Jahren in den USA lebende Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht, emeritierter Stanford-Professor, mit dem ich kurz vor der Sendung sprechen konnte. Ob er denn schon Erkenntnisse für genau diese Analyse hat, habe ich ihn gefragt.
Das Problem ist, denke ich, tatsächlich ein Problem der Repräsentation. Also das ist ja das zentrale Element der demokratischen Politikformen, wie sie vor allem im 18. Jahrhundert entwickelt und dann erfunden und dann weiterentwickelt worden sind. Also dass sozusagen die aktive Politik die ganze Bevölkerung vertritt. Ich denke, es gibt weltweit Symptome dafür und vielleicht am intensivsten in den Vereinigten Staaten, dass große Teile der Bevölkerung sich nicht mehr repräsentiert fühlen, sich nicht mehr vertreten fühlen. Der implizite Vorwurf war immer, dass die typischen Politiker, die die Politik in die Hand genommen hatten, also was weiß ich, die Clintons, aber auch die Bushs letztlich, obwohl das Trumps Partei war, eben in keiner Weise mehr mit breiten Bevölkerungsschichten verbunden sind.
Wobei Trump im Grunde genommen ja das Gleiche macht, indem er seine Familie mit einbezieht in die Politik. Also wenn es darum geht, so eine Art monarchische Herrschaft aufzubauen, da unterscheidet er sich ja nicht von den Clintons, von den Bushs.
Ja, das ist richtig. Aber Trump hat schon einen Ton, der ganz offenbar zwar keine Inhalte hat, also ich nenne das Resonanzkommunikation, aber sehr breiten Schichten in der Bevölkerung das Gefühl gibt, dass er auf sie hört, dass er ein Verständnis für ihre Probleme hat. Nicht? Also so ein unsinniger Satz wie Let's make America great again, also das ist MAGA. Gerade dadurch, dass der Satz nicht spezifiziert wird, was das denn heute heißen könnte, erreicht er bestimmte Gefühlslagen. Und ich denke, statt zu sagen, ja, also jeder, der Trump wählt, ist ein Faschist oder ein Rassist oder weiß der Teufel, sollte man sich fragen, was es denn ist, was diese Leute bewegt. Also diese 70 Millionen Leute, die jetzt zum Beispiel bei uns Trump gewählt haben. Und dass wir die Eliten der USA nicht erreichen. Und zweitens ist es möglicherweise so, dass also das Elitenwesen deutlicher ist, dass die meisten Leute, die an der Regierung partizipieren, tatsächlich an eine der Spitzenuniversitäten gegangen sind, eine bestimmte Ausbildung gehabt haben, die anderen nicht zusteht. Also das ist auch so, das kommt hinzu, nicht? Dieses Gefühl, dass es da eine Elite gibt, die nur noch sich selbst sehen kann, die nur noch ihre eigenen Anliegen und Bedürfnisse hat.
Wenn es um Fragen der Repräsentation geht, da würde ich doch ganz gerne auf die Rede von Joe Biden zu sprechen kommen, die immer wieder die Präambel der amerikanischen Verfassung zitiert hat, immer wieder mit den Worten "We the people", wir das Volk, begonnen hat. Wie würden Sie das bewerten?
Gut, ich meine, er hat das gesagt, was fast jeder Präsident außer Trump.
Was sagt, aber dieses Jahr vielleicht eine besondere Bedeutung dann
doch. Ja, sicher. Also wenn er President-elect ist. Ich will was Spezifisches sagen. Was ich bedeutend fand, dass es den einen Satz gab, wo er sagte, also er könne eher verstehen, dass fast die Hälfte der Wähler hätten Präsident Trump, wie er gesagt hat, gewählt. Und die seien jetzt sicher enttäuscht und frustriert. Das kenne er ja auch. Wenn derjenige, den er gewählt habe, nicht das Amt bekommt oder wenn er nicht gewählt worden ist, dafür habe er Verständnis. Also dass es sozusagen nicht nur auf diesem sehr abstrakten Niveau geblieben ist, sondern dass es eine Hinwendung an diese Leute gegeben hat und gesagt hat, ich kann jetzt erstmal verstehen, dass ihr frustriert seid. Nicht? Ich bin nicht derjenige, den ihr gewählt habt. Das fand ich in einer gewissen Konkretheit positiv. Also das ist jetzt noch nicht die Lösung. Und die Lösung besteht darin, sich zu fragen, was ist es denn, was diese Leute so entfremdet hat von der Standardpolitik, die in Washington sich seit vielen Jahrzehnten ereignet und deren Teil natürlich Biden viel deutlicher ist als Trump. Aber diese erste Geste gestern, also diesen Satz, dass er gesagt, also those who voted President Trump, this is almost half of the voters, so ungefähr hat er das gesagt, diese Konkretheit hat mir gefallen.
Trotzdem könnte man vielleicht, um das nochmal so ein bisschen auseinander zu halten, sagen, dass das, was Joe Biden bis jetzt über die kommenden 4 Jahre gesagt hat, doch sehr stark auf einem repräsentativen Stil beruht, der vertraut ist in den westlichen Demokratien, auf Vernunft könnte man vielleicht sagen. Die Politik, für die Donald Trump steht, die hat vielleicht eher mit Affekten zu tun und vielleicht auch mit einem Begriff, mit dem Sie sich sehr viel beschäftigt haben, mit Intensität. Wie würden Sie das sehen?
Um Sie zu provozieren und die Hörer in Deutschland zu provozieren. Der Trump hat in dieser unglaublichen Pressekonferenz am Donnerstag, das war die letzte Pressekonferenz, die er bisher gegeben hat, da hat er von sich selbst, also oder von seiner Position as the most inclusive movement geredet. Das ist natürlich, also wenn Sie jetzt von der Rhetorik ausgehen, die sich an Afroamerikaner wendet, und da muss man jetzt mal bei Kamala Harris noch dazu sagen, she's not only African American, but also Indian American und so weiter, trifft das nicht zu. Aber es ist doch so, wie Sie richtig formuliert haben, dass sozusagen auf einer Gefühlsbasis Trump einem großen Teil der Bevölkerung bei uns das Gefühl gegeben hat, dass sie wieder in die Politik eingeschlossen sind. Ja? Nicht aufgrund von rationalen Argumenten, nicht aufgrund dessen, was man ja weltweit vernünftigerweise und vor allem in Europa für guten politischen Stil hält. Aber ich denke, dass dies der Fall gewesen ist, sollte den zukünftigen Politikern bei uns und Politikern generell zu denken geben. Ja. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass sozusagen in der Zeit der elektronischen Kommunikation die Leute wie Sie und ich sozusagen irgendwie selbstverständlich behandelt, sagen eine Kälte in die Kommunikation der Gesellschaft eingezogen ist, die viele abstößt, die vielen das Gefühl gibt, abgehängt zu sein, obwohl sie vielleicht gar nicht finanziell abgehängt sind. Also ich hoffe, es ist klar, dass ich als amerikanischer Bürger auch heute am zweiten Tag, also noch in einer Euphorie darüber bin, dass Trump abgewählt worden ist, noch mehr als dass Biden gewählt worden ist. Aber jetzt sozusagen wieder zu der Agenda zurückzukehren und zu dem Stil zurückzukehren, der dazu geführt hat, dass so viele Leute glaubten, in Trump einen, sage ich jetzt mal nochmal zur Provokation, Heiland sehen zu müssen. Das sollten wir nicht so schnell vergessen.
Ich würde zum Schluss gerne, Herr Gumbrecht, auf Kamala Harris zu sprechen kommen, weil ich denke, wir sollten die doch bemerkenswerte Rede, die sie gehalten hat, vielleicht auch nicht unter den Tisch fallen lassen, denn sie hat tatsächlich auch mehr mit Emotionen gespielt. Sie hat versucht zu erklären, dass sie vielleicht auch ein Vorbild sein könnte für Mädchen mit afroamerikanischem Hintergrund, mit asiatischem Hintergrund, die denken, sie hätten keine Chance in dieser Gesellschaft. Was könnte Kamala Harris auch im Bezug darauf, dass Joe Biden gesagt hat, er sehe sich als Übergangspräsident, wie würden Sie Ihre Position bewerten?
Ja, also wiederum, damit es kein Missverständnis geht, fange ich damit an, dass ich sage, also dass meine Hoffnung ist, dass in 4 Jahren unsere Präsidentin Kamala Harris sein wird. Also wenn sie sich so entwickelt und zeigt als Politikerin, wie ich das voraussetze. Ich fand besonders schön an ihrer Rede gestern, dass über die Worte hinaus und noch vor den Worten ihr diese Freude anzusehen war. Ja? Das war nicht nur die gekonnte politische Rede, das ist ja auch ganz gut, wenn man reden kann, sondern es gab da so einen Überschuss, einen Exzess an Freude und an Emotionen, die mir sehr gut gefallen hat. Aber Sie haben vielleicht bemerkt, auch aus Europa, dass die Demokraten Kamala Harris noch mehr aus dem Wahlkampf rausgehalten haben als Biden. Ja? Und ich denke, das hat damit zu tun, dass jemand wie Kamala Harris, ja und zum Teil zu Recht, eben von vielen Amerikanern als Teil dieser Elite wahrgenommen wird, zu der ich auch gehöre, also als ehemaliger Stanford-Professor, und der sozusagen von diesen Leuten, die irgendwo im Mittleren Westen wohnen und die jeden Tag, was weiß ich, ihre Arbeit tun und die beitragen zur Volkswirtschaft und so weiter, die für diese Leute nicht mehr erreichbar ist. Ja? Also es reicht nicht sozusagen, ein Quotenkandidatspolitiker zu sein. Das ist ganz toll, dass ihr Vater aus Jamaika, den ich übrigens ganz gut kenne, weil wir beide Stanford Emeriti sind, und ihre Mutter aus Südindien gekommen sind. Das ist ganz großartig, dass so jemand Vizepräsidentin werden kann und ich hoffe Präsidentin werden kann. Aber diese Boxes, die man so abhaken kann, sind nicht genug. Das sollten wir aus den 4 Jahren Trump gelernt haben.
Sagt der Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht, mit dem ich über den Zustand der Politikkultur in den USA gesprochen habe. Jedes Jahr seit 1999 lädt das Marbacher Literaturarchiv zu einer Schiller-Rede ein, um an den Geburtstag des Dichters Friedrich Schiller am 10. November 1759 zu erinnern. Dieses Jahr fiel die Wahl auf den wohl derzeit bekanntesten Virologen Deutschlands, Christian Drosten. Vielleicht ja auch, weil Schiller selbst Medizin studiert und kurzzeitig danach praktiziert hatte. Ob Christian Drosten Anknüpfungspunkte an den Dichter der Freiheit fand, das weiß Christian Gampert.
Christian Drosten gab sich bescheiden. Er wolle sich nicht als Schiller-Interpret aufspielen und den Dichter auch nicht für sich selbst vereinnahmen. Er sehe Schiller als Freiheitskämpfer, als Weltbürger, der keinem Fürsten dient. Und er selber sei dankbar, unter liberaleren Verhältnissen als der Dichter frei und unabhängig forschen zu können. Ausgehend vom vielfach drangsalierten Schiller hielt Drosten dann ein Plädoyer für die Freiheit der Wissenschaft und für die gesellschaftliche Verantwortung des Einzelnen, die vor allem in der Corona-Pandemie gefragt sei. Das mute teilweise etwas allgemein an. Wenn man genauer hinhört, grenzt Drosten sich vor allem von den Zumutungen der Politik ab, von der der Wissenschaftler sich nicht instrumentalisieren lassen dürfe. Schon bei der Wahl seines Lebensthemas sei er völlig frei gewesen, sagte Drosten. Er fand Viren schon immer faszinierend. Er arbeite nach universell gültigen wissenschaftlichen Regeln und sei unabhängig von möglichen Erwartungen und Interessen Dritter. Die Abhängigkeit der Forschung von privaten und staatlichen Geldgebern ließ Drosten großzügig weg und verwies lieber auf die Freiheit, Forschungsergebnisse ungehindert mit anderen teilen zu können. Er selber stehe in der Verantwortung, Wissenschaft transparent zu machen und mit der Öffentlichkeit in einen Dialog einzutreten. Das sei mindestens so wichtig wie die Entwicklung neuer Impfstoffe. Letztlich bestimmten wir alle durch unser Verhalten, ob die Lage sich verschlimmert oder verbessert. Und Drosten brachte den Dramatiker Friedrich Schiller gegen den Philosophen Immanuel Kant in Stellung.
Was aber bedeutet verantwortliches Handeln? Reicht es frei nach Schiller aus, die Menschen auf ihre freie Entscheidung hinzuweisen, in der Pandemie nur aus Neigung und ohne äußeren Zwang das Richtige, Vernünftige zu tun? Werden sie dann freiwillig mitmachen? Oder brauchen wir frei nach Immanuel Kant einen eher strengen Hinweis auf Pflicht und Verantwortung, eine Art pandemischen Imperativ? Handle in einer Pandemie steht so, als seist du positiv getestet und dein Gegenüber gehöre einer Risikogruppe an.
Das ist in der Tat das Dilemma. Aufschlussreicher waren Drostens Bemerkungen zur Rolle der Wissenschaft im täglichen Corona-Meinungskampf. Auch hier eine Absage an die Politik. Der Forscher müsse authentisch, also bei sich und dem erlernten methodischen Rüstzeug bleiben und keinem Fürsten dienen. Er habe den Job, unangenehme Wahrheiten zu kommunizieren und ausgemachten Unsinn beim Namen zu nennen. Zur Unterscheidung von Biologie und Politik fand Drosten eine prägnante Formel. Das Virus verhandelt nicht und geht keine Kompromisse ein. Das war dann der eigentliche Knackpunkt von Drostens Rede. Die hochgefährliche, explosive Pandemie von der linearen Entwicklung zu unterscheiden, an die wir alle als politisch denkende Menschen gewöhnt seien. Viren haben das Potenzial, sich exponentiell zu vermehren. Daraus ergebe sich das sogenannte Präventionsparadoxon.
Aktuell werden die von der Politik erlassenen Beschränkungsmaßnahmen noch allzu oft auf Basis des Status quo beurteilt. Dem exponentiellen Viruswachstum wird nur von Teilen der Gesellschaft Rechnung getragen. Dementsprechend werden die Maßnahmen nur allzu oft als übertrieben oder verfrüht gebrandmarkt. Noch schwieriger ist die rückblickende Bewertung von Maßnahmen der Vorbeugung, also die Anerkennung dessen, was nicht eingetreten ist, weil es mit Kraftanstrengungen vermieden wurde.
Es gäbe, sagte Drosten, leider nur ein begrenztes öffentliches Verständnis für die Logik wissenschaftlicher Erkenntnis. Theorien könnten sich als falsch erweisen und trotzdem wichtige Aufschlüsse liefern. In der Politik aber würden Kurskorrekturen immer als Scheitern des Politikansatzes gesehen. Das sei falsch und man müsse in der Pandemie letztlich zu einer Politik der kleinen Schritte kommen. In diesen Teilen, Naturwissenschaft gegen Politik, war das eine provokante Rede, die von Drosten mit großer Bescheidenheit und fast demütig vorgetragen wurde. Man mag vieles daran auch enttäuschend unspezifisch finden und Drostens Vertrauen in das von den ökonomischen Bedingungen gebeutelte Wissenschafts- und Gesundheitswesen naiv. Aber Drosten ist ein hochspezialisierter Forscher, der sich politisch nicht aus dem Fenster lehnen darf. Drosten vermied es, Maßnahmen der Politik zu kommentieren, etwa die späte Schließung der Grenzen im ersten Lockdown und auf die Einschränkung der Grundrechte oder das Dilemma der Triage einzugehen. Er hielt sich lieber an Schiller und dessen Xenien und endete positiv.
Die Freude an der Erkenntnis darf also auch in der jetzigen Situation unser verantwortungsvolles Handeln antreiben. Von daher bin ich mir recht sicher, auch Schiller würde Maske tragen.
Christian Gampert über die Schiller-Rede des Virologen Christian Drosten. Was Freiheit bedeutet, das beantwortet Marianne für sich ganz klar. Sie will nicht den Metzger Oskar heiraten, wie es ihr Vater für sie vorgesehen hat. Sie will lieber den Hallodri Alfred. So die Ausgangslage des Theaterstücks Geschichten aus dem Wienerwald von Ödön von Horvath, uraufgeführt 1931 in Berlin. Die Geschichte geht nicht gut aus. Marianne bekommt ein Kind von Alfred, der lässt es weggeben. Das Kind stirbt und das Stück endet mit einer Heirat von Marianne und Metzger Oskar. Klingt bitterböse und so war es auch gemeint. Die Regisseurin Heike Götze hat sich vor allem für die gesellschaftliche Stellung der Frau bei ihrer Inszenierung am Deutschen Schauspielhaus Hamburg interessiert und dabei auch die Handlung ein wenig verändert. Michael Lages hat bei der live gestreamten Videopremiere gestern Abend zugesehen.
Mit der Kamera an sich ist ja speziell das Schauspielpublikum tendenziell schon einigermaßen vertraut. Spätestens seit Frank Castorf sie fast immer einsetzt und nicht nur er setzt auf das elektronische Auge. Der Vorteil, Nahaufnahmen sind möglich in entscheidenden Momenten, halt wie im Kino. Der Nachteil, wie im Kino entsteht reichlich Distanz zu den tatsächlich live agierenden Menschen. Die vier Kameras gestern in Hamburg sind gelegentlich tatsächlich auch zu Mitspielerinnen geworden, folgten den Ensemblemitgliedern und eröffneten Blicke und Perspektiven, die das Publikum im Saal sonst nie zu sehen bekommen hätte. Aber auch das zentrale Problem der Inszenierung von Heike Marianne Götze haben die Kameras gnadenlos ausgestellt. Bis kurz vor Schluss nämlich hat an diesem Abend niemand ein Gesicht. Das ist wörtlich gemeint. Götze, auch Bühnen- und Kostümbildnerin dieser Horvath-Bearbeitung, hat Darstellerinnen und Darsteller nicht nur mit medizinischen Alltagsmasken ausgestattet, sondern die Gesichter mit bunten Tüchern komplett unkenntlich gemacht, was schon die Orientierung auf der Bühne erschwert haben dürfte. Und auch das Publikum kann sehr, sehr lange und nur mit Horvath und Stückkenntnis bloß ahnen, wer hier wer ist. Die Idee der Inszenierung folgt übrigens einem Horvath-Phänomen, dessen immer wieder gerühmter Sprache. Wie wär's, fragt die Inszenierung, wenn auch die nicht nur künstlerisch zugeschnitten wäre auf Menschen, die öffentliches Sprechen nicht gewöhnt sind, sondern wenn auch die Sprache selber eine Art Maske wäre für Herz und Körper, Kopf und Seele. Nachvollziehbar wäre diese Idee von der Maske schon. Für die gestreamte Aufführung ist sie fatal. Denn mit einer Art Hexensabbat aus Klang beginnt die Vorstellung. Über 10 Minuten gibt's nur Sound, in dem die unkenntlichen Figuren hin und her gehen über die reizvoll fragmentierte Bühne. Ein paar Wiener Waldbäume hängen Kopf, besser Krone, unter aus dem Theaterhimmel herab. Überall stehen Bänke wie im Park. Schlachttiere werden in Hälften herumgeschleppt für die Metzgerei vom Herrn Oskar, der ja gerade Marianne heiraten soll, die Tochter vom Zauberkönig, dem monströsen Patriarchen aus der Scherzartikelbranche. Der Neue von Marianne hat der Tabakwarenhändlerin von nebenan den Laufpass gegeben und die tröstet sich schon mit einem anderen. Aber Marianne will mehr, ein anderes Leben und eben nicht mit Metzger Oskar, sondern mit dem herumstromernden Herrn Alfred. Da explodiert die kleinbürgerliche Welt Und diese Explosion lässt sich allemal ahnen im klingenden Inferno des Beginns. Mit den realen Abläufen der Fabel tut sich Götze dann aber mächtig schwer. Sie überreizt und übersteigert alles. Das erholsame Baden im See, wie die rabiaten Macho-Haltungen praktisch aller Männer im Stück, die mit extrem zerstörerischer Energie die Frauen misshandeln, die junge Marianne, die wie unter Zwang immerzu zum Waschbecken flüchtet, und die Tabakfrau, die normalerweise Valerie heißt und in Hamburg Mathilde. Stark verdichtet ist die vertraute Handlung, die Marianne, das Opfer, immer weiter an den Abgrund treibt, und zugleich ist auch dieser Absturz auf Raten extrem fragmentiert, bis Marianne jetzt als erste und einzige ohne Maske, aber dafür auch stumm, auf der Nachtclubbühne tanzt. Das Kind, das sie vom Rumtreiber Alfred hat, tötet sie hier anders als im Stück selbst, und die Welt drumherum, alle auf eine Bank gedrängt, kommentiert das Ende der Kindsmörderin.
Ich habe mal Gott gefragt, was er mit mir vorhat. Er hat es mir aber nicht gesagt, sonst wäre ich nämlich nicht mehr da. Er hat mir überhaupt nichts gesagt, er hat mich überraschen wollen.
Marianne, hadere nie mit Gott. Gott weiß, was er tut. Das kannst du mir glauben. Gott gibt und Gott nimmt.
Einmal nur, hier in den allerletzten Minuten und Momenten, gelingt der Aufführung die Konzentration, die nötig gewesen wäre für die ganzen 1,5 Stunden. Vielleicht, weil jetzt ein Gesicht kenntlich wird, ein wirklicher Mensch. Das mag die Konzeption, das mag genau so gewollt gewesen sein, aber so, ohne Gesicht, ist auch die Aufführung selber gesichtslos geblieben.
Michael Lages über die Videopremiere der Geschichten aus dem Wienerwald von Ödön von Horváth am Schauspielhaus Hamburg. Bühnenkunst in Corona-Zeiten gleicht ein wenig einer Ballettchoreografie. Schauspieler, Sänger oder Tänzer bewegen sich alle sehr diszipliniert in Mindestabständen zueinander, als führte ein strenger Ballettdirektor Regie. Das entspricht wahrscheinlich auch dem Bild, das die meisten von einem Tanzmeister haben. Dieses Bild hat ja zusätzlich noch gelitten durch diverse Skandale an Ballettschulen in letzter Zeit. Ja, was sollte eine Ballettdirektorin, ein Tanzmeister also im besten Fall sein?
Endlich mal erklärt.
Fragen wir unsere Tanzexpertin Wiebke Hüster. Frau Hüster, wenn man beim Deutschen Bühnenverein nachschaut, dann kommt man zu dem Schluss, also was ein Tanzmeister, eine Ballettdirektorin sein soll. Sie oder er darf fast alles alleine bestimmen, sich auch über Intendanten hinwegsetzen. Stimmt das denn so?
Naja, das ist nur an einigen Ensembles so. Also einzelne sehr berühmte Ballettdirektoren, Choreografen wie John Neumeier haben es durchgesetzt, dass sie an ihrem Haus auch Ballettintendanten sind und somit auf Augenhöhe mit den Theaterdirektoren, den Staatsoperndirektoren verhandeln können. Das halte ich für essentiell. Es sollte nicht mehr so sein, dass diese Sparte wie früher den anderen Sparten untergeordnet betrachtet wird und eigentlich als so eine Art Hilfskunst benutzt wird, zum Beispiel in der Oper, aber auch im Schauspiel. Heutzutage ist es ja auch oft so, dass es da Choreografen gibt. Nein, man braucht einen Ballettdirektor, der eigentlich wirklich autonom, unabhängig große Werke in Auftrag gibt für diese Kunst und das Repertoire pflegt.
Es gibt ja ganz unterschiedliche Direktorinnen und Direktoren. Gibt es da eigentlich sowas wie Auslaufmodelle, antiquierte Modelle und gibt es Vorbilder?
Ja, ganz sicher. Traditionell ist es ja so, dass, also tanzhistorisch betrachtet, vor allem im 19. Jahrhundert, hat sich diese große Figur des Ballettdirektors herausgebildet. Das waren immer berühmte Choreografen, die an Häusern ein Ensemble selbst geschult, herausgebildet haben, die auch berühmte Tänzer aus anderen Nationen angezogen haben, um zu ihnen zu kommen, mit ihnen zu arbeiten und die sozusagen stellvertretend für diese Sparte standen. Wir denken da natürlich an Marius Petipas, den Schöpfer von Schwanensee, Nussknacker und Dornröschen, aber auch an Auguste Bournonville, den Franzosen, der bis nach Kopenhagen ging, um dort die dänische Ausprägung der Romantik zu schaffen. Heutzutage ist das wirklich anders. Ich betrachte das mit Sorge schon fast, wenn ich sehe, dass Choreografen, die heutzutage bekannt sind, Wayne McGregor etwa oder Christopher Wheeldon oder Alexei Radmansky, der Bolschoi-Ballettdirektor war und diese Kompanie verlassen hat, diese Position hinter sich gelassen hat, dass die eigentlich diesen Job des Ballettdirektors nicht mehr machen möchten, weil das auch mit einem enormen Druck und einer Arbeitslast verbunden ist, den Erwartungen von 100 Tänzern. Schwestern an wirklich großen Ensembles, sie glücklich zu machen.
Was sind denn Ihrer Ansicht nach die besten Qualifikationen und Anforderungen an Tanzdirektoren für die Zukunft?
Ja, wir sehen ja, dass zum Beispiel im Gefolge der Faszination durch das Tanztheater hier in Deutschland viele Intendanten dann sich Autorenchoreografen geholt haben, die wirklich nur ihre eigenen Stücke inszeniert haben, geschrieben haben und mit ihren Tänzern einstudiert haben. Aber man muss eigentlich als Ballettdirektor alles sein. Manchmal ein Autor, manchmal ein Kurator, der danach schaut, wo sind denn die großen choreografischen Talente der Gegenwart. Man muss ein Produzent sein, der weiß, wenn ich die großen Werke, die wichtigen Werke des Repertoires, die ich mich entschieden habe zu zeigen an einem Haus, für die muss ich dann auch die besten Ballettmeister, die besten Assistenten, das beste Einstudierungsteam an mein Haus holen können. Man muss eigentlich wirklich für diesen voraussetzungsreichen Beruf so viele Entscheidungen treffen, so viele Kenntnisse besitzen und wirklich gleichermaßen einen Blick in die Vergangenheit werfen können, wie auch einen Begriff von der Zukunft dieser voraussetzungsreichen Kunst haben.
Das klingt aber jetzt doch irgendwie wieder nach Hierarchie und das ist ja eigentlich das, was, so war es ja in München jetzt zum Beispiel auch, wo man sich auf andere Arbeitsweisen an der Hochschule geeinigt hat, wo man das ja eben nicht mehr will.
Ja, was heißt Hierarchie? Natürlich tut ein Ballettdirektor das nie alleine. Es gibt ja jetzt auch schon wirklich fantastische Beispiele von Doppelspitzen. Bei New York City Ballet steht zur Wendy Whelan, die große Ballerina, die jetzt dort Direktorin geworden ist, ziemlich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Aber sie macht das mit ihren Kollegen natürlich zusammen. Und ich glaube, das ist es mehr. Wir haben auch mehr und mehr Tänzer, die mit Choreografen in einer dialogischen Form kommunizierend choreografieren. Ja, und das braucht es auch für diese Direktion. Ein aufgeklärtes, selbstbewusstes Ensemble aus Tänzern, die auch Vorstellungen haben und diese auch mit der Direktion jederzeit diskutieren können, natürlich.
Endlich mal erklärt. Wiebke Hüster über Ballettdirektorinnen und Tanzmeister. Ohne disziplinarische Strenge sitzt jetzt hier Michael Köhler mit den Kulturmeldungen an diesem Sonntag.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat an ihre Länderkollegen appelliert, sich für die Beibehaltung der geplanten Hilfen für Soloselbstständige aus der Kulturszene einzusetzen. Sie wirbt in einem Brief dafür, die Regelungen für die Betroffenen im Land wie auf Bundesebene umzusetzen. Nach der Vereinbarung können nämlich Soloselbstständige wie Künstler oder Musiker für die Corona-bedingten Einschränkungen im November eine Förderung von bis zu 5.000 Euro direkt ohne bürokratischen Aufwand beantragen. Erst jenseits dieser Grenze ist ein Steuerberater notwendig. Im Kultur- und Kreativbereich, daran sei erinnert, geht es um die Existenz von etwa 1,5 Millionen Menschen, die mehr als 100 Milliarden Euro an Wertschöpfung zum Bruttoinlandsprodukt beitragen. 20 junge Autoren und Autorinnen, ausgewählt aus 600 eingesandten Texten, die übernahmen 2 Tage lang die Bühne im Heimathafen Neukölln und lasen um den Gewinn des Open Mic. Das ist ein Wettbewerb für junge Literatur. Jeder hatte 15 Minuten Zeit, um das Publikum und die Jury zu überzeugen. Diesmal fand das online als Livestream statt. 2 Preise für Prosa gingen an Rebecca Giesler, 1991 in Zürich geboren, mit Hippo Bosca. Und an Josephine Sopper, 1988 in Oberhausen geboren, mit Mira Ma. Ein Preis für Lyrik war auch dabei, an Neil Dogan, 1988 in Augsburg geboren. Die Preisträger gehen nächstes Jahr auf Lesereise nach Frankfurt und Bern. Solange müssen sie aber nicht warten, um sie kennenzulernen. Mehr über sie und ihre Werke morgen in Kultur heute. Der argentinische Filmemacher Fernando Pino Solanas ist in Paris gestorben. Solanas hatte im Oktober auf Twitter bekannt gegeben, dass er positiv auf das Coronavirus getestet worden war und zur Beobachtung ins Krankenhaus gegangen sei. Einige Tage später verschlechterte sich einem Tweet zufolge sein Zustand. Als Aufrührer mit der Kamera in der Hand wollte er für eine gerechtere Welt streiten, insbesondere in seinem Heimatland Argentinien. 1991 zerschossen ihm Unbekannte beide Beine, nachdem er den damaligen Präsidenten Carlos Menem und dessen Regierung der Korruption beschuldigt hatte. In seinem Debüt La Hora de los Hornos, die Stunde der Hochöfen von 1967, schuf Solanas einen Klassiker des politischen Dokumentarfilms. Die Repression während der Militärdiktatur in Argentinien zwang ihn in den 70er Jahren ins Exil nach Paris, wo er im Alter von 84 Jahren gestorben ist.
Michael Köhler mit den Kulturmeldungen. In den Informationen am Abend nach den Nachrichten geht der Blick nochmal in die USA mit einem genaueren Blick auf die Vorhaben für die nächsten 4 Jahre. Mein Name ist Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.